Ja, das ist eigentlich unsere erste Unterrichtsstunde für diese Zeit, die wir hier dieses Jahr verbringen wollen. Und wie ihr es gesehen habt, haben wir auch dieses Jahr versucht, mit der Hilfe des Herrn die Tage in bestimmte Zeitabschnitte einzuteilen, die wir dann Unterrichtsstunden nennen. Und jede dieser Unterrichtsstunden oder Zeiteinheiten wird von einem bestimmten Gedanken geleitet. Ich denke, uns allen ist es bewusst, dass wir sehr vor dem Segen, von der Leitung des Geistes Gottes in diesen Stunden abhängig sind. Und nicht nur der hier Sprechende ist davon abhängig, sondern auch derjenige, der es hört. Es ist sehr davon abhängig, wie aufgenommen wird und inwiefern der Geist Gottes mir persönlich etwas sagen kann. Darum wollen wir auch uns diesem Gedanken öffnen, dass der Geist Gottes uns wirklich ansprechen möchte können, dass er uns segnen möchte und dass er das Notwendige auch austeilen möchte. Und so ist die erste Unterrichtsstunde mit diesem Gedanken überschrieben: geistlicher Hunger. Ich hoffe, dass wir alle hierher zu diesen Versammlungen, Jugendversammlungen, mit diesem Wunsch, mit diesem Verlangen, mit diesem inbrünstigen Wollen gekommen sind: Herr, gib mir etwas für mein geistliches Wohl. Wir haben das auch gestern schon in der Kennenlernstunde gehört, wo es so ein bisschen über die Wünsche oder die Erwartungen für diese Tage ging. Dass diese Wünsche so zum Ausdruck gekommen sind. Ich möchte mehr lernen, ich möchte tiefer geistlich gegründet werden, ich möchte näher zu Gott kommen, ich möchte etwas für meinen Alltag lernen und mitnehmen, damit ich das umsetzen kann in der Tat und so weiter. Das alles sind Wünsche, die in diesen geistlichen Hunger einmünden. Im Alltag des Lebens, in der Schule, Arbeit, unter Freunden, Kollegen, sonst irgendwo, treffen wir immer wieder auf verschiedene appetitverderbende Dinge, die uns eigentlich ganz und gar von einem geistlichen Verlangen ablenken möchten. Und die nicht nur ablenken möchten, sondern die uns Speise bieten, aber eine Speise, die das geistliche Leben verdirbt. Und somit geht dieses Verlangen nach Göttlichem in uns immer weiter unter. Doch um geistlich nicht zu verhungern, setzen wir uns doch oft zu Hause, abends oder morgens oder tagsüber bei Gelegenheiten so an das Wort Gottes, um vielleicht etwas zu lesen, um nachzudenken, um zu beten. Und wisst ihr, die große Frage entsteht: Mit welcher Absicht, mit welchem Motiv setze ich mich an das Wort Gottes? Ist das dieses brennende Verlangen, dieser Wunsch, dieser Hunger und Appetit, der mich dazu treibt, mich zu speisen, zu sättigen? Oder ist das eher das Pflichtgefühl, ich muss mich mit dem Wort Gottes befassen? Ich muss beten. Ich muss in Gemeinschaft mit Gott reden. Sieh, an dieser Stelle haben wir einen Prüfstein für uns, um festzustellen, was uns dazu antreibt, mit Gott in Berührung zu kommen und mit den geistlichen Dingen. Jesus sagt in Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 6. Matthäus 5, Vers 6. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ihr Lieben, in diesem geistlichen Hunger, in diesem Appetit, Verlangen nach geistlicher Speise, liegt ein tieferer Segen, als wir denken. Und darin liegt sogar eine Seligkeit. Und Jesus sagt, selig sind, die danach hungern und dürsten. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren im März dieses Jahres in Hamm als Jugend zu Besuch. Und übers Wochenende dort und hatten dann auch zwei Jugendstunden und in einer davon hatten wir auch so einen ähnlichen Gedanken. Über diesen Vers hier, selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und heute sind wir wieder an so einem ähnlichen Gedanken angelangt. Geistlicher Hunger. Jesus möchte noch etwas Tieferes sagen in diesem Vers. Selig sind, die da hungern, denn sie sollen satt werden. Und diese Menschen werden gesättigt. Und die mit einem Verlangen nach geistlicher Speise zu Gott sich wenden, die werden gesättigt. Und denen wird in Genüge das gegeben, was ihr Leben zufriedenstellt. Und Jesus sagt, sie sollen Leben und volle Zufriedenheit haben oder volle Genüge. Hunger an sich ist etwas sehr Schreckliches. Ich denke, dass der Hungerstod eines der schrecklichsten natürlichen Tode ist, den es gibt. Wenn ein Mensch an Hunger stirbt, beim Bewusstsein, bis er sein Bewusstsein verliert und dann der Hunger ihm zu Ende martet. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Geschichte von meiner Mutter, einer Lebenserfahrung. Meine Eltern sind schon seit einigen Jahren tot und meine Mutter wuchs in einer großen Hungersnot auf. Ihre Mutter starb, als sie 5 war, und als sie 9 war, wurde ihr Vater in die Berufs- oder Arbeitsarmee damals einbezogen. Und so blieb sie mit ihrer kleinen Schwester, die war 3, oder die war dann inzwischen 5, und eine große Schwester, die war 13, alleine zu Hause. Und sie durchlebte eine sehr schwierige Zeit der Kriegsjahre, der Hungersnot. Und sie erzählte einmal eine Begebenheit und damit wollte sie uns Kindern zeigen, dass Gott es bewirkt hat, dass wir überhaupt diese Mutter hatten. Sie stand einmal im Winter halb verfroren an ihrem Ofen, also Brennofen in dem Zimmer, wo sie gelebt haben, in diesem Haus. Das Haus bestand aus einem Zimmer und sie hatte schon meines Wissens 2 Tage davor nichts gegessen. Sie war schon sogar ein wenig aufgeschwollen. Und sie stand so am Ofen und sagte, als sie so ins Zimmer schaute, da sah sie verschiedene Lichter vor ihren Augen dämmern. Die Sonne mal aufgehen, mal untergehen. Und sie verstand, dass ihr Gedächtnis, ihr Verstand so langsam sie verlässt. Und dann erzählte sie, wusste sie noch in diesem Augenblick, wie eine Frau reinkam. Sie schaute meine Mutter an und sagte, na, diese wird nicht mehr lange durchmachen. Und ein paar Minuten später ist sie dann mit einer Brühe und ein Stückchen Brot wieder zurückgekommen. Und diese Brühe und dieses Stückchen Brot Das gab wieder meiner Mutter das Leben. Und sie konnte somit überleben. Ja, so schrecklich ist der Hungersnot. So schrecklich kann der Hunger sein. Aber wisst ihr, auf der anderen Seite ist bei einem gesunden Mensch das Empfinden des Hungers etwas Normales. Es wäre unnormal, wenn ein gesunder Mensch keinen Hunger verspüren würde. Es wäre ein Zeichen der Krankheit. Wisst ihr, wenn unsere Kinder keinen Hunger haben und wenn sie den Tag verbracht haben, ihr wisst ja, wie lebendig die Kinder sind und bewegen sich und erfüllen ihre Pflichten und spielen, machen ihre Sachen und irgendwie abends merken wir, die haben Hunger. Wenn meine Frau oder ich dann abends das Abendessen vorbereiten, dann wissen wir ganz genau, die werden sich mit Hunger an den Tisch setzen. Aber genau dieses gibt uns das Gefühl, die Kinder sind gesund. Anders wäre es, wenn sie jeden Abend uns sagen würden, wir wollen nicht essen. Ach, schon wieder essen. Das wäre doch ganz anders für uns als Eltern, oder? So ist es im Geistlichen. Wisst ihr, ihr Lieben, junge Menschen, geistlicher Hunger ist ein gewisses Anzeichen geistlicher Gesundheit. Und umgekehrt, Appetitlosigkeit fürs Geistliche ist ein Anzeichen geistlicher Krankheit. Und so wollen wir heute den geistlichen Hunger betrachten. Was das bedeutet, wenn unsere Seele nach geistlicher Speise verlangt. Hunger definiert man ja mit dem Verlangen nach Essen, nach Speise. Und so ist der geistliche Hunger ein Verlangen nach geistlicher Speise. Ein Verlangen nach dem geistlichen Speisen des Wortes Gottes. Wir wollen drei Hauptgedanken heute betrachten. In dem ersten wollen wir sehen, wonach wohl unser Hunger sein soll. Dem zweiten Hauptgedanken wollen wir betrachten, was sind die gewissen Ursachen einer Appetitlosigkeit? Und im dritten Gedanken wollen wir betrachten, wie kann unser Appetit aufrecht erhalten bleiben oder eventuell noch gesteigert werden? Lasst uns dann somit gleich mit dem ersten Hauptgedanken beginnen. Was meint ihr? Wonach soll unser geistlicher Hunger ausgerichtet sein? Wonach sollte ein Kind Gottes Appetit haben? Was meint ihr? Nach Gottes Wort. Ganz richtig. Lasst uns dazu aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 2, und lasst uns lesen den zweiten Vers dort. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. Und hier heißt es, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch als die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dieselbe zunehmet. Ich glaube, dass jeder von euch eigentlich es so richtig versteht, für sich persönlich, was bedeutet Begehren. Es ist ja dieses innere Verlangen, dieses Gefühlsanregen, etwas zu wollen. Es ist nicht nur ein bloßes Wollen, sondern begleitet von den Gefühlen, von verlangenden Gefühlen, das ist ein Begehren. Und hier heißt es, Seid begierig, begehrt, verlangt, habt Appetit nach diesem Wort Gottes. Was ist dieses Wort Gottes? Genau das Wort Gottes ist Speise für unser Leben. Es ist dieses Brot, was unsere Seele speist, sättigt. Und das natürliche Brot speist unseren Leib und gibt uns die notwendige Kraft. Es versorgt unseren Leib mit notwendigen Nährstoffen und wir können uns in dieser Kraft, die wir von diesem Brot oder von der Speise empfangen haben, uns bewegen, arbeiten, leben und so weiter. Im Geistlichen ist es genauso. Gottes Wort ist diese geistliche Speise, das uns die Anregungen gibt, was, wie, wann und warum wir etwas zu tun sollen. Es gibt uns einen Aufschluss über bestimmte Handlungen, über bestimmte Dinge, die wir zu tun oder zu lassen haben. Es offenbart uns mancherlei Erkenntnisse. Das alles gibt uns Gottes Wort. Und darum ermahnt Petrus hier die Kinder Gottes: Seid begierig nach der lauteren Milch des Wortes Gottes. Und hier gibt es doch noch ein bisschen etwas, was wir auf ein Wörtchen schauen sollten. Hier heißt es nicht einfach: Seid begierig nach der Milch des Wortes Gottes. Und Milch ist ja der anfängliche, der erst notwendigste Nährstoff sogar für jedes Lebewesen, das auf dieser Welt ist. Ein Tier, ein Mensch, alles ernährt sich durch diese Milch. Und diese Milch scheint dieses reichste Vitamin zu sein und am leichtesten verdauende Nährstoff für uns Menschen. Und darum sagt Gottes Wort: Seid begierig nach dieser lauteren Milch, reinen. Lauter bedeutet rein. Wisst ihr, ich habe schon mal dieses Beispiel so betrachtet. Wenn man in Milch, man nimmt ein Gefäß mit Milch und da ist ein Liter Milch drin. Und wenn man einen halben Liter Wasser reingibt, merkt man überhaupt nicht, dass es gemischt ist. Aber die Milch ist nicht mehr rein. Wisst ihr das, was das Wichtigste ist dabei? Sie enthält bei weitem nicht mehr die notwendigen Nährstoffe, als die Milch noch ungemischt war mit Wasser. Das ist die gleiche Milch. Wir würden sagen, die ist dünner geworden. Sie ist verdünnt. Aber das Wesentliche dabei ist, dass die Nährstoffe sich verwenigt haben, weniger geworden sind. Und die gleiche Menge an Milch, die wir genießen, bringt uns weniger Vitamine und somit auch Nährstoffe in unser Körper. Und darum ruft uns das Wort Gottes auf, nach der lauteren, reinen Milch, ungemischten, unvermengten, vielleicht mit verschiedensten Lehren oder verschiedensten Ideen dieser Welt, sondern das reine Wort Gottes. Das bietet uns die notwendigste Speise. Darf ich vielleicht ein anderes Beispiel hier hinzufügen? Es mag schon sehr wohl und sehr gut sein, dass wir uns vielleicht hier und da morgens oder abends an ein sehr nützliches, gutes Buch setzen. Es mag sehr wohl sein, ist doch sehr ratsam. Aber es ist doch sehr wichtig, die Bibel zur Hand zu nehmen. Gottes Wort. Und sich mit dem reinen Wort Gottes persönlich zu befassen. Auch aus dem Wort Gottes die notwendigen Gedanken für mich persönlich zu ziehen. Gut. Wonach noch? Wonach soll unser Hunger noch sein? Bitte? Nach Gott selbst, richtig. Ganz genau. Wir lesen in den Psalmen, dass David, oder lasst uns das vielleicht aufschlagen, Psalm 84, Vers 3. Hier heißt es von David oder von den Kindern Korah: Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Sein großes oder ihr großes Begehren, ihr Wunsch, ihr Sehnen, ihr Verlangen, ihr Appetit war nach dem lebendigen Gott. Nach der Gemeinschaft mit Gott. Nach der Gemeinde des Herrn, wo sie mit Gott in Kontakt, in reine Berührung treten konnten. Meine Seele dürstet. Und sie brachten damit dieses Verlangen, diesen Wunsch zum Ausdruck. Meine Seele verlangt, sie bedürft, sie begehrt, den lebendigen Gott zu haben. Und mit Gott Gemeinschaft zu haben. Oder Psalm 42. Auch wieder die Kinder Korah. Gleich von Anfang eine Unterweisung der Kinder Korah vorzusingen. Wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Wie kommt hier wohl dieses Verlangen, dieses Begehren nach Gott zum Ausdruck? Also sollte unser Verlangen, unser Sehnen, unser Hunger nach Gott ausgerichtet sein. Wonach noch? Bitte? Nach der Gemeinschaft mit anderen Christen. Richtig. Ganz genau. Wir sehen, dass die Apostel in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie hatten diese Gemeinschaft und sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft des Gebets, und sie hatten diese Gemeinschaft. Das stärkte sie, das kräftigte sie. Sie begehrten, sich zu erbauen in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Mit anderen Kindern Gottes. Wonach noch? Nach der Gemeinschaft mit Gott und weiter? Durch das Gebet. Ganz genau richtig. Also, noch ein Begehren in uns. Nach der Gemeinschaft mit Gott in unserem Gebet oder durch unser Gebet. Lass uns vielleicht Matthäus aufschlagen, Kapitel 6, Vers 6. Wisst ihr, ihr lieben jungen Menschen, ich denke persönlich, dass wenn ein Mensch kein Verlangen, kein Bedürfnis nach Gott und nach Gebet empfindet, wird er diese Schriftstelle nie befolgen wollen. Es wird ihm nie zu einem Begehren werden, tatsächlich das zu tun, was hier geschrieben steht, was Jesus sagt. Matthäus 6, Vers 6. Wenn aber du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten, öffentlich. Sieh, nur wenn du ein Begehren nach dem Gebet, nach der Gemeinschaft mit Gott im Gebet hast, und dann kannst du mit Freuden, mit Lust in dein Kämmerlein gehen, die Türe hinter dir zuschließen, um von allem, was dich so im Leben mitnimmt, beschäftigt, dir wichtig ist, abschalten zu können. Und dann kannst du zu deinem Vater im Verborgenen beten. Du kannst ihm deine Verlangen, deine Nöte, dein Gebetsanliegen bringen und alles, was dich so in deinem Leben mehr oder weniger täglich beschäftigt. Was dir notwendig und lebenswert erscheint. Ich habe da so eine wunderbare Aussage von einem Mann Gottes gelesen über einen bereiteten Tisch für uns im Gebet. Ich kann es vielleicht nicht so gut wiedergeben, wenn ich es mit eigenen Worten sage. Deswegen möchte ich es gern vorlesen an dieser Stelle. Während wir äußerlich still werden, spricht Gott mit uns. Ich habe diesen Tisch für dich und für euch gedeckt, in Liebe auf euch gewartet. Mit Sehnsucht habe ich nach euch Ausschau gehalten und mit Schmerzen eure vergebliche Mühe gesehen, das Leben selbst und alleine zu finden. An meinem Tisch dürfte euer Hunger nach Leben und euren Durst nach Liebe stillen. Ich habe alles für euch bereitet. Eure Verfolger, Angst und Sorge, Schuld und Leid, Einsamkeit und Not, Gier und Not, Neid haben hier keinen Zutritt. Sie dürfen euch in meiner Nähe nicht antasten. Unter dem Zuspruch der Liebe und Vergebung ruhen wir aus allen aus und atmen Frieden ein. Und dann dürfen wir Gott alles sagen, was uns bewegt. Und das Wunderbare ist, dass er uns hört. Ja, er hört uns zu. Angst, die uns überfällt, dürfen wir benennen. Schuld, die uns bedrückt, aussprechen. Kränkungen, die uns andere zufügen, ihm sagen. Verluste, die uns schmerzen, beklagen. Sorgen, die in uns wohnen, herauslassen. Einsamkeit, die uns lähmt, Gott schildern. Leid, das uns knickt, vorbringen. Wunden, aus denen wir bluten, Gott vorzeigen. Gott hat Zeit und Geduld mit uns. Er empfängt und nimmt uns, wie wir sind. Wir brauchen unsere Probleme nicht länger herumzutragen und unterzuschlucken und zu verdrängen, damit sie uns von ihnen her krank machen. Wir dürfen sie auf den Tisch vor Gott ausbreiten, damit wir sie los und dadurch heil werden. Wie dem Gast die müden uns staubigen Füße gewaschen wurden, so möchte Gott uns all den Erdenstaub, der sich auf unseren Lebensweg an unserem Leben angehaftet hat, abwaschen und uns aufheben und uns tragen. An Gottes Tisch dürfen wir alles aussprechen und Gott nimmt uns bei allem wahr. Wie wunderbar. Sag, liebes Herz, ist dir dieses Gebet begehrenswert? Wonach soll unsere Seele dürsten, verlangen? Nach dem Gebet. Wie ich schon sagte, ist Hunger und Durst bei einem gesunden Kind Gottes etwas Normales. Es ist ein Anzeichen der Gesundheit. Und deswegen wird das Kind Gottes sich mit Lust an Gottes Wort setzen. Mit Lust ins Gebet gehen, mit Lust zur Gemeinschaft mit Kindern Gottes gehen. Es wird verlangend nach Gott ausschreien. Und ihr Lieben, lasst uns wirklich diese Angelegenheiten Gott bringen. Lasst uns Gott bitten, dass er in uns diesen Durst, dieses Verlangen nach diesen Dingen erwecken möchte. Dass er uns dieses hungernde Gefühl nach ihm geben möchte. Lasst uns ihn darum bitten, wie wir es jetzt gerade gehört haben in diesem kurzen Text. Andererseits sendet Gott sein Wort zu diesen Menschen. Und wisst ihr, wenn ein Mensch krank in seiner Seele ist, nimmt er das nicht wahr. Lasst uns vielleicht noch Jesaja 55 aufschlagen. Hier heißt es im Vers 10, also Jesaja 55, Vers 10 und 11. Und denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen, das Brot zu essen. Also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt. Und soll ihm gelingen, dazu ich es sende. Der Prophet wollte uns zeigen, dass Gott sein Wort hier uns Menschen sendet, damit es an unserem Leben etwas ausrichtet. Aber schon in alttestamentlichen Zeiten beklagt Gott die Unempfindlichkeit der Menschen und sagt, die Menschen, die wollen sich nicht von meinem Geist strafen lassen. Und ich denke, das ist bis heute so. Jeder Mensch, der gegen das Wort Gottes unempfindlich ist und es nicht wahrnimmt, lässt sich auch nicht durch Gottes Wort strafen oder zurechtweisen. Die Folge davon ist, er lebt nach eigenen Vorstellungen und nach eigenen Wünschen. Und genau das entfernt ihn immer weiter von Gott. Ganz anders ist es bei einem Menschen, der ein Verlangen nach Gott hat. Sein Wunsch ist es, sich Gott immer nähern, ihm ähnlicher werden, weil Gottes Wort an seiner Seele etwas ausrichtet und bewirkt. Darum ist es ganz wichtig, diesen Hunger, dieses Verlangen nach Gott, seinem Wort, Gemeinschaft und Gebet haben zu müssen. Josua spornt uns einmal an durch ein wichtiges Wort, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit seinem Wort umgehen zu können. Lasst uns Josua noch aufschlagen, Kapitel 1, Vers 8. Josua 1, Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Und jetzt kommt die Folge von dem, was daraus entspringt. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Es scheint so, dass das Wort Gottes uns weise macht in dieser Welt, richtig handeln zu können und ein Leben zu führen, das Menschen und Gott angenehm ist. Im Neuen Testament bemüht sich Paulus, dem jungen Diener Timotheus zu erklären, für was eigentlich Gottes Wort nützlich und wichtig ist. Und wisst ihr, wenn wir dieses Wort lesen, es erweckt in uns auch gleichzeitig einen Hunger nach Gott, nach seiner Nähe, nach dieser Gemeinschaft und nach diesem Gebet. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Wie deutlich lässt Paulus erkennen, für was Gottes Wort für uns nützlich und gut ist. Für was die Schrift eigentlich uns dienen mag. Aber lasst uns auch noch so ein wenig auf den zweiten Hauptgedanken angehen. Und in diesem wollen wir betrachten gewisse Ursachen für eine Appetitlosigkeit. Und in diesem Zusammenhang habe ich einfach an meine Kinder gedacht. Wenn wir so Kinder betrachten oder auch vielleicht uns selbst mal in Aussicht stellen und uns anschauen, was mögen wohl bei uns im Leben die Ursachen sein, dass wir den Appetit verlieren, dass wir appetitlos werden. Im natürlichen Leben jetzt. Was mögen das für Ursachen sein? Was meint ihr? Krankheit. Erstens. Richtig. Was noch? Stress, ganz genau. Noch? Süßigkeiten, richtig, ganz genau. Was wären noch die Ursachen so? Dass wir uns nicht mit einem Appetit, mit einem Verlangen an den Tisch setzen. Was mag es noch sein?
Eine Beschäftigung, nichts zu tun.
Richtig, also diese Lässigkeit, überhaupt nicht müde, ne? Also, ja, keine Beschäftigung gehabt und man ist so überhaupt nicht hungrig, ja? Was noch? Genau, wenn wir uns mit irgendwelchen Naschereien, würde ich sagen, den Appetit verderben im Voraus. Noch? Bitte? Mit Sorgen, genau. Also wenn wir diese grübelnde Sorgen in uns tragen und diese uns nicht so richtig loslassen und wir uns Gedanken machen, wie wohl, was wohl. Ich habe morgen mein Vorstellungsgespräch und die Prüfung, die dann vor mir liegt, wie werde ich die wohl schaffen? Und habe ich alles gelernt oder habe ich noch was ausgelassen? Diese Sorgen, ja. Richtig. Vielleicht nebenbei. Ganz kurze Geschichte, wie es mir manchmal geht. Also wenn wir Hochzeiten haben, bin ich hin und wieder mal beteiligt oder muss dann eins oder das andere oder darf gewisse Dinge dann auf dieser Hochzeit tun. Und wenn man dann so vorne steht und ja gewisse Arbeiten durchführen muss, dann fühlt man sich doch so ein bisschen besorgt, besonders wenn es um die Leitung eines Programms ist oder sowas, ne? Man macht sich große Sorgen. Und ich denke immer, oder ich habe schon öfters zu meiner Frau gesagt, nach dem Programm, so jetzt kann ich richtig essen gehen. Wisst ihr, diese Entlastung, wo man dann, okay, also jetzt ist es irgendwie hinter mir. Also richtig, dieser Gedanken, die Sorgen, ja, stimmt. Was noch? Ablenkungen, ja, wenn wir uns ablenken und nicht rechtzeitig und dann ist die Mahlzeit vorbei und dann bleiben wir vielleicht alleine und also so einen bestimmten guten Appetit haben wir dann wahrscheinlich auch nicht, ja? Richtig, also das Essen in der Gemeinschaft, das ist ganz anders, das sieht man hier im Speisesaal, das esst sich ganz anders, wenn wir hier viele sind. Ja, das sind so mehr oder weniger der Ursache. Mit Sicherheit gibt es noch. Aber lasst uns das Ganze in drei verschiedene Gedanken einteilen. Wir haben gesagt, Krankheiten. Dazu gehören vielleicht auch noch bestimmte Sorgen, vielleicht Stress und so weiter. Das sind die Ursachen, die uns so den Appetit verderben. Das ist tatsächlich so. Wenn wir krank sind, haben wir keinen Appetit. Wir sind beschäftigt mit dieser Krankheit. Uns beschäftigt die Krankheit und die lenkt uns ab und wir haben überhaupt kein Verlangen nach der Speise. Wir merken es sehr gut an unseren Kindern. Die sind jetzt 7 und 9. Und meine Frau sagt öfters, wenn einer der Kinder krank sind, ist, dann ist normalerweise gleich daraufhin das andere krank. Ne? Dann sagt sie öfters schon, es wäre ihr leichter, wenn sie selbst krank wäre, als wenn die Kinder krank sind. Weil es damit schwieriger umzugehen ist. Weil sie dann so niedergeschlagen, kaputt, appetitlos und sie selbst sind in der Laune verdorben und machen es allen im Haus schwierig. Aber das ist was Normales. Wisst ihr, und genau diese Krankheiten im geistlichen Leben, sie verderben uns auch den Appetit. Was mögen wohl diese Krankheiten in unserem geistlichen Leben sein? Was meint ihr? Was können wir als Krankheit im geistlichen Leben nennen, das uns den Appetit verderbt? Was mag das wohl sein? Ja? Sünde auf jeden Fall. Wenn es dazu kommt, dass in unserem Leben Sünde eintritt, es ruiniert uns. verderbt uns jegliches Verlangen nach dem Appetit, weil wir die Schuld unter Umständen sehr stark vor uns fühlen. Zweifel, die verderben uns auf jeden Fall den geistlichen Appetit, weil es eine geistliche Krankheit ist. Ja, Juli? Nochmal, ich habe jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Ja. Eine sehr gute, berechtigte Frage. Es ist logisch und es ist klar, dass eine Sünde uns von Gott trennt. Und sobald die Verbindung getrennt ist, sind wir nicht Kinder Gottes. Aber wir haben ja Christus als Mittler. Und es heißt in dem Wort Gottes, und wenn wir gesündigt haben, haben wir einen Mittler, mit dem wir das ordnen können. Die Gelegenheit bietet sich uns zum Ordnen. Aber im Grunde genommen, diese Sünde, das, was in unser Leben eintritt, das verdirbt uns den Appetit und hemmt das Verlangen zu Gott. Es ist eine Gnade, wenn wir empfinden, dieses Verlangen doch das zu ordnen und das wieder zurück in unser Leben zu kommen und mit Gott in Ordnung zu bringen. Und diese Sünde aus dem Weg zu räumen, um wieder in der Gemeinschaft mit Gott sich erfreuen zu dürfen. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass es uns von Gott trennt. Ganz richtig. Noch? Sünde, Zweifel, was noch? Ist Angst keine Krankheit? Oder Mutlosigkeit? Oder gewisse Niederlagen, die wir erlebt haben, hemmen die nicht in uns dieses Verlangen nach Gott? Sind das nicht diese Krankheiten, die uns vielleicht so bildlich gesprochen Geschwüre, die uns zu schaffen haben und die uns den Appetit verderben? Oder wie sieht es aus mit der Gleichgültigkeit? Ist das nicht eine schreckliche Krankheit, die hier und da immer wieder der Teufel versucht, auf Menschen so rüberzuschmeißen, zu werfen? Ja, Julia? Ungeduld, wenn der Mensch ungeduldig ist, wenn er nicht sich halten kann, sondern sich drängt und ringt und nicht zur Ruhe kommen kann. Richtig. Bitte? Die Liebe zur Welt, eine gewisse Krankheit, die sehr verderblich auf unseren Appetit sich auswirkt. Was noch? Selbstliebe zu uns, wenn wir uns, ja, die Widmung oder die Aufmerksamkeit widmen und auf uns gerichtet sind, stimmt. Das sind diese geistlichen Krankheiten. Mit Sicherheit gibt es noch viele, viele andere. Aber zeithalber, lasst uns einfach zum nächsten Gedanken gehen. Das erste war Krankheit, das zweite haben wir gesehen. Jemand hat sogar genannt von euch, wenn wir vorher gegessen haben, genascht haben. Ich weiß es ganz genau, auch an unseren Kindern. Wenn sie vorher mit Bonbons oder Keksen oder Chips oder Gummibärchen gespeist worden sind, die kriegst du schwierig an den Tisch. Und wenn sie dann da sind, weil wir es als Gewohnheit in unserer Familie haben, zusammen zu essen, wenn es nur danach die Möglichkeit, abends sowieso, mittags meistens meine Frau mit den Kindern und wenn ich dann zu Hause bin, auch natürlich. Aber es ist klar, das hat ihnen den Appetit verdorben. Sie setzen sich nicht verlangend an den Tisch, wie ich es normalerweise kenne. Also, vorher gegessen, schon genascht. Genau das verdirbt uns den Appetit im Geistlichen. Und weißt du, glaubst du, dass du dich mit einer starken Auswirkung auf dein Appetit ans Wort Gottes setzen kannst, wenn du vorher irgendwelche verdorbene Literatur gelesen hast? Wenn du dir Zeitschriften so, wie sagt man das, eingezogen hast? Wenn du dich damit beschäftigt hast? Oder wie sieht das aus mit verderblichen Büchern? Zeitungen? Verderbt es nicht unser Appetit, ein Verlangen nach Gott? Was mag wohl noch die Ursache sein, dass uns der Appetit verdorben wird? Was meint ihr? Internet. Wenn man gewisse Zeiten davor im Internet verbracht hat, beim Schauen, eine Seite nach der anderen geblättert hat und sich viele Sachen angeschaut und durchgeblättert und durchgeprüft hat und man hat sich dann beschäftigt mit dem Ganzen. Ich glaube nicht, dass da ein besonderer, starkes Verlangen nach dem Wort Gottes sein wird. Dann setzt man sich vielleicht noch abends pflichtbewusst ans Wort Gottes geschwind, um vielleicht noch ein Kapitel zu lesen und dann hat man es abgehakt. Was noch?
Filme.
Filme, genau. Ich glaube nicht, dass ein Film uns dazu anregen wird, geistlichen Appetit und Verlangen nach dem Wort Gottes zu bekommen. Und wenn wir vielleicht uns dann abends, wenn wir nichts zu tun haben, weil einen Film angeschaut haben, und dann denken wir, naja, es ist ja Gewohnheit, noch zu vor dem Beten noch was zu lesen und ja, ich muss ja auch noch beten, na, wie wird es aussehen? Wird dieses Verlangen da zu sein, zu Gott wirklich aufrichtig beten zu schauen? Meine Seele dürstet, Herr, nach dir. Meine Seele verlangt, in den Vorhöfen deiner Gegenwart sich zu befinden. Was mag es noch sein?
Musik.
Musik, ganz genau. Noch? Hobbys, die uns so stark beschäftigen. Und ich glaube, wir müssen als junge Menschen sowieso mit den Hobbys ein wenig aufpassen. Es ist hier so angebracht in diesem Land, dass die Menschen in ihrer Freizeit sich mit Hobbys beschäftigen. Manche haben sehr gute Hobbys, manche haben weniger gute. Aber wisst ihr, Hobby ist eine Freizeitbeschäftigung, die sehr viel Zeit, Interesse und Hingabe aufopfert oder fordert. Und Jesus warnt uns an dieser Stelle und sagt, pass auf, da, wo dein Herz ist, oder da, wo dein Interesse ist, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und glaubt ihr, dass wenn wir Stunden an unserem Hobby rumgebastelt, getan oder gemacht haben, es mag ein Auto sein, es mag Motorrad sein, es mögen sehr viele Dinge sein, bei Mädchen vielleicht ganz andere Sachen wie bei den Jungs, aber das alles hemmt in uns denn unseren Appetit. Versteht mich richtig, ich will uns hier nicht sagen, dass wir interessenlos in diesen Welt leben sollen und so in den Tag hinein leben und morgens aufstehen und abends zur Ruhe gehen, ohne dass wir eine gewisse Interessenbeschäftigung in unserem Leben haben. Nicht das. Aber wenn unser Interesse an diesen Dingen an der ersten Stelle und die Wichtigkeit aller anderen Wichtigkeiten übersteigt, dann stehen wir in der Gefahr. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Und das, genau das, bringt uns in die Gefahr, appetitlos zu sein. Es mögen verderbenbringende Gespräche sein. Wenn wir so mehr oder weniger mit den Freunden geschwätzt haben. Einfach über dies und jenes und über alles Mögliche uns unterhalten, vielleicht auch noch am Telefon und dann einen oder der andere angerufen. Auch hier möchte ich nicht sagen, dass es verkehrt ist, mal einen Freund anzurufen. Wir müssen das Ganze ein bisschen gesund sehen, natürlich. Aber es kommt auf den Grad unserer Hingegebenheit in diesen Gesprächen drauf an. Und hier stehen wir in der Gefahr, auch unseren Appetit zu verderben. Okay, schließen wir mit diesem Gedanken ab und gehen zum dritten. Süßigkeiten hat auch jemand genannt. Süßigkeiten ist ein ganz großes Übel für die Kinder, bevor sie essen. Aber wisst ihr, auf der anderen Seite ist es etwas sehr Anlockendes. Mit Süßigkeiten kannst du bei den Kindern sehr vieles bewirken. Es ist etwas, wonach sie Verlangen haben. Sie sehnen sich und da kannst du die vielleicht irgendwie hinterhältig gewinnen. Ist normal. Du bietest vielleicht dem Kind sogar eine Belohnung an und sagst, wenn das und das und das, dann kriegst du Süßigkeiten. Und wisst ihr, das Wunderbare dabei ist, die Kinder fügen sich ganz stark. Das weiß ich, das kann ich euch sagen. So sind Süßigkeiten auch ein Mittel, wo der Appetit in Frage gestellt wird. Aber was ich an dieser Stelle betonen möchte, ist dieses Verlangen danach, nach diesen Süßigkeiten. Auch manche erwachsene Menschen schauen mit Begehren auf eine Schokoladentafel. Es ist etwas, was sie lockt, was sie anzieht. Und wir machen öfters Geschenke einander. Was machen wir? Eine ganz schöne Markenschokolade, ne, rein. Schön verpacken. Und wie schön das wohl aussieht. Aber da liegt im geistlichen Sinn eine Gefahr. Es sind diese Dinge, die uns anziehen. Und was mag das wohl sein? Was mögen das für Gefahren im geistlichen Sinn sein? Was meint ihr? Diese Süßigkeit. Mögen das nicht vielleicht die Angebote dieser Welt sein? Tatsächlich mal einen besonderen Film? Hier und da mal eine besondere Zeitschrift oder ein besonderes Buch, das mich besonders reizt, das besonders bekannt ist? Das vielleicht die prominenten Personen dieser Welt irgendwie besonders zeigt? Wisst ihr, diese Süßigkeit, dieses Anziehungsvermögen dieser Sachen, das ist die Gefahr für uns. Oder verschiedene Moden, verschiedene andere Anlockungen, Angebote dieser Welt, die uns diese Süßigkeit vor Augen stellen, dieses Verlockende, die uns zeigen, sieh, wie schön es verpackt ist. Genau das sind diese Gefahren der Süßigkeit auf dem geistlichen Gebiet. Und der Mensch öffnet sich für das, er genießt es, und genau das ist die Ursache für sein verdorbenes Appetit. Genau das zieht ihm von dem Appetit, von dem Wollen, Verlangen nach Gottes Wort zurück. Und er setzt sich vielleicht nur noch aus Pflichtgefühl vor. Und Gott nimmt ein gutes Buch hinter die Bibel oder geht ins Gebet. Das sind die Gefahren, das sind die Ursachen für Appetitlosigkeit, ja?
Ja.
Richtig, das ist ganz genau ein sehr guter Gedanke. Das ist genau die andere Seite der Betrachtung. Die Süßigkeiten auf dem geistlichen Gebiet, die schönen Stunden des Beisammenseins, die schönen Andachten miteinander, Jemand hat gesagt, das Essen in der Gemeinschaft, das ist die andere Seite des Ganzen. Doch in diesem Zusammenhang haben wir ja betrachtet die Ursachen der Appetitlosigkeit. Verstehst du? Aus diesem Zusammenhang sehen wir, dass manche Süßigkeiten auch den Appetit verderben können. So wie ich gesagt habe von den Kindern, wenn sie zum Beispiel was essen oder wir. Und da sind gleich wieder auf einer Seite die Gefahren, von dem Appetit verstoßen zu werden. Auf der anderen Seite, wenn wir das im geistlichen Sinn betrachten, in dieser Hinsicht, dass es etwas Nährreiches ist und viele Stoffe für unser geistliches Leben bringt, dann können wir solche Zeiten wie jetzt in Tuningen oder Konferenzen oder wie du gesagt, bestimmte Jugendversammlungen oder sonst was bei uns in der Gemeinde, Evangelisationsversammlung oder so, als besondere Kostbarkeiten, als Süßigkeiten auf der anderen Seite betrachten. Jetzt noch die Frage. Ja. Ja, das stimmt, ja, das ist ganz richtig, diese Gedanken. Was ich vielleicht noch in diesem Zusammenhang sagen wollte, wie auch Julia jetzt gerade zum Ausdruck das gebracht hat, im gewissen Sinn ist es auch so, dass durch diese Anziehungen an verschiedene Sachen auch manchmal der Satan uns sichten möchte. Das heißt, er möchte uns auf gewisse Prüfungen, auf gewisse Abhängigkeiten stellen, um zu prüfen, ob wir tatsächlich noch dazu geneigt sind, ihm zu gehorchen oder dem Wort Gottes. Ich lasse einmal eine Geschichte von Vergnügungen in früherer Zeiten. Da hat man in einer Arena zum Beispiel einen Bären reingelassen. Und inmitten von dieser Arena hat man einen Topf mit Honig hingehängt auf einen Haken und unten das Feuer und so siedete, also kochte der Honig in diesem Topf. Und von diesem süßen Geruch des Honigs angelockt, wurde der Bär immer wieder an den Topf mit Honig gezogen. Und jedes Mal, wenn er versuchte, dort ranzukommen an den Honig, verbrannte er sich die Schnauze. Er lief eine Runde, brüllte und machte sich bemerklich, aber nach einer gewissen Zeit ging er wieder auf den Topf zu. Und wieder verbrannte er sich und wieder ging er in Schmerzen fort. Und es dauerte Stunden, manchmal sogar tagelang, bis der Bär, der starke Bär, ermattet, tot umfiel. Ist es nicht so manchmal mit diesen Süßigkeiten, Kostbarkeiten dieser Welt, die uns so angeboten werden? Und jedes Mal, wenn wir ranlangen, wir verbrennen uns, aber angezogen von diesem süßen Duft, dieser irdischen Verlangen, irdischen Sorgen oder irdischen Dingen, die uns so in den Weg gestellt werden, werden wir wieder und immer wieder zu diesem süßen Geruch getrieben, um wieder reinzulangen. Und irgendwann mal ist es so, dass wir uns verbrannt, müde, kaputt am Boden des geistlichen Lebens befinden. Da sind die Gefahren in dieser köstlichen, anziehenden Süßigkeit in unserem Leben. Ja, und dann noch zu diesem dritten Hauptgedanken: Wie kann unser Appetit aufrechterhalten werden? Oder wie können wir denn sogar steigern in unserem Leben? Habt ihr da eine Meinung dazu? Was trägt dazu eigentlich bei? Dass unser Appetit gefördert wird und wir immer mehr und immer stärkere Verlangen nach der Gegenwart Gottes, nach Gottes Ähnlichkeit, nach dem Wort Gottes, nach dem Gebet, nach der Gemeinschaft, ja, alles das, was wir vorher schon gesehen haben. Ja? Also wenn wir in der Gesinnung Christi wandeln, leben, dann steigt in uns dieses Verlangen, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, ja? Genau, war noch eine Antwort irgendwo? Mit Erfahrungen, die wir, oder durch Erfahrungen, die wir mit Gott machen, richtig, da wird unser Appetit gesteigert. Gebetserhörungen, ganz genau. Ich denke, jeder von uns, und das ist auch gerade das Thema dieser Tage, baut sehr stark auf diesen Grund, Gebetserhörung. Wie stärkt, wie kräftigt uns dieser Gedanken, wenn wir vom Herrn erbeten haben und tatsächlich sichtbar in unserem Leben die Antwort bekommen haben? Ist das nicht ein Grund, der uns tatsächlich stark in Gott macht, unseren Appetit nach mehr, nach weiteren Erfahrungen mit Gott steigert?
Robert? Manchmal ist es so, dass man doch vielleicht sich so Zeiten ordnet, wo man das Wort liest oder zum Gebet geht, weil das heißt ja, man bekommt Appetit, während man isst, ja.
Ja.
Und so ist es auch beim Wort Gottes, wenn man dann liest, dann wird der Appetit auch irgendwo geweckt.
Richtig. Der Appetit kommt während dem Essen. Ist ja auch ein eigentliches Sprichwort, ist ja auch richtig so. Dass man sich auch tatsächlich an das Wort Gottes setzt und sich Zeit nimmt und währenddessen erweckt Gott dieses Schöne, diese Wunder in deinem Gesetz, wie der Psalmist es sagt. Lass mich sehen, die Wunder in deinem Gesetz. Wenn Gott uns das öffnet und zeigt, sieh, du bist von mir geliebt. Sieh, ich will dich tragen in meinen Händen. Sieh, du bist wert in meinen Augen. Das sind diese Schönheiten, die uns während dem Lesen vielleicht groß werden. Noch?
Ich finde ganz wichtig, wenn ich sagen, man auch ausdraht. So, das kann man von der Zukunft sofort, wenn man Jesus kommt, und der Herr sagt danach, man braucht dann ganz lange.
Richtig, diese Ausdauer, Beständigkeit. Und ich glaube, dass Gottes Wort uns öfters auf diese Beständigkeit hinweist. Ein unbeständiger Mann ist wie ein Zweifler. Und Gottes Wort sagt uns, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, beständig, gekräftigt. Nicht heute mit vollem brennendem Verlangen, morgen am Boden, weil irgendwie was dazwischen gekommen ist und übermorgen wieder brennt. Dieses Hin und Her, das Schwankende in unserem Leben. Ich wünschte, dass Gott uns diese Beständigkeit, diese Ausdauer geben könnte, dass wir eine geistliche Höhe erreichen, die schön, angenehm, wunderbar in unserem Leben ist. Was noch? Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes. Ja, wie schon jemand gesagt hat, das gemeinsame Essen, der Austausch der Erfahrungen miteinander und der eine erzählt, ich habe das erlebt, ich habe für die Sache gebetet oder das ist mein Gebetsanliegen, tragt mich bitte im Gebet. Oder der andere erzählt, sieh, der Herr hat meinen Weg so und so geführt und das brachte in mir dieses Verlangen, ihm treu zu sein und zu dienen. Dieses Essen, diese Teilung der Gemeinschaft, ja? Wie gesagt. Ja, richtig, grundsätzlich richtig. Wenn, oder diese Gedanken, wie Melissa sagte, wenn ein Mensch sich krank fühlt, erstmals nach der Gesundheit suchen, die Ausgangslage vor Gott zu finden, um dann in dem gesunden Zustand weiter vorwärts kommen zu können. Ganz richtig. Weiter.
Es gibt ja Leute, die essen, wenn sie Sorgen haben. Und manchmal muss es Gott Sorgen schicken. Oder sozusagen Nöte, damit wir vielleicht nicht essen müssen, um dann groß zu sein, was
Gott. Richtig, das ist auch ein tiefgehender Gedanke, ja. Gott versetzt uns manchmal oder lässt Lagen des Lebens zu, in die wir reinkommen, durch die wir geläutert werden und die uns wieder zu Gott näher bringen. Ganz genau.
Arbeiten für Gott.
Arbeiten für Gott. Ganz genau, ein sehr wichtiger Aspekt. Schaut mal, ein kräftiger, starker Mann, wenn er nicht arbeitet. Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob er sich selbst noch nach einer gewissen Weile oder Zeit so besonders gesund fühlen wird. Arbeit ist etwas, was notwendig ist. Und schon ein Kind, wenn es geboren ist, es muss zappeln, es muss sich bewegen und das ist seine Arbeit. Das Schreien, das sich anstrengen und aus sich herausschreien, das ist seine Bewegung. Arbeit, interne Arbeit in der Gemeinde, bei jeder Möglichkeit, externe Arbeit draußen, in unserer Lebensumgebung, überall. Die Arbeit, die fördert unser geistliches Appetit. Noch? Alex?
Vorbilder.
Bitte?
Vorbilder.
Vorbilder betrachten.
Vorbilder auch zeigen, wenn wir wirklich sehen können, dieser Bruder oder die Schwester hat das mit dem ich mit Gott erlebt.
Ja. Ja, das ist ganz richtig. Vorbilder, die wir anschauen, die wir betrachten, die Zeugnisse, die wir hören, die Gebete der anderen, das ist alles, was uns erbaut, das ist, was uns fördert, was uns dazu bringt, auch verlangend nach Gott zu schauen. Ganz richtig.
Siege, die wir erinnern.
Siege, ganz genau. Siege, die wir im Leben errungen haben, die geben uns einen solchen starken Halt in Gott. Und die bringen uns dermaßen vorwärts. Ich glaube, dass jeder von euch schon zumindest einmal im Leben diese Erfahrung gemacht hat. Sich eines Sieges erfreut hat. Eines bewussten Sieges im Leben. Vielleicht hat man sich vorgenommen, stille zu sein, weil man eben von Natur aus irgendwie so veranlagt ist, dass man leicht spricht. Oder vielleicht umgekehrt, man spricht sehr, sehr wenig und man hat sich vorgenommen, doch hier oder da zu sprechen. Oder man hat sich vorgenommen, einem Arbeitskollege etwas zu sagen. Oder bei jemandem um Entschuldigung zu bitten. Und hat darüber Sieg gehabt. Oder man ist in einer Versuchung standhaft geblieben und hat den Sieg davon getragen. Wie stärkt es einen? Wie erweckt es einen geistlichen Hunger, Appetit in unserem Leben? Ich denke noch vieles mehr. Durch Arbeit und Anstrengung, gleich sofort, geistliche Wirksamkeit bei jeder Möglichkeit, regelmäßiges, gesundes, vitaminreiches Essen, durch Lesen, Nachdenken, Beten, Helfen, Besuchen, Ermutigen, Mithelfen, Mittragen, wird unser geistliches Appetit gestärkt. So, du wolltest noch was?
Ja, Gemeinschaft mit anderen Christen.
Gemeinschaft mit anderen Christen, glaube ich, schon gesagt worden. Ja, Edi?
Seelenwürde.
Ja. Seelenbürde, ein sehr guter Gedanke. Seelenbürde. Eine Bürde für die Seele des anderen. So sehen wir, dass viele Dinge in unserem Leben den Appetit steigern. Nicht nur aufrechterhalten, sondern steigern in unserem Leben. Ich denke noch an einen Einsatz in Gebeten für andere. Für unsere Anliegen, für andere Anliegen. Wir haben jetzt diese Blättchen bekommen. Lasst uns davon Gebrauch machen. Diese Seelenbürden. Eines der Punkte, die da draufstehen könnten. Seelenbürden. Eigene Angelegenheiten, Angelegenheiten anderer Geschwister, Freunde, Mitarbeiter, Mitschüler, ach und vieles mehr. Und wisst ihr, wenn wir uns so einsetzen in diesem Sinn für andere, für unsere Umgebung, Gott segnet es. Und ich denke, dass mit der Zeit wir immer weiter in den Hintergrund treten, aber das, was unsere Seelenbürde ist, die steigt vor unseren Augen. Und Gott erfreut sich unserer Gebete vor ihm. Ich wünschte, dass Gott uns diesen Hunger und Durst beständig in unserer Seele geben möchte. Nicht nur in der Zeiten, wo wir reichlich gespeist werden, aber auch im Alltag des Lebens. Genau da kommt es drauf an. Genau dort gilt es, diesen Appetit aufrecht zu erhalten. Und darum, lasst uns auch in diesen Tagen, in diesem Zusammensein, Gott darum bitten, dass er uns diesen Appetit in unserem Leben beständig aufrecht erhalten möchte, steigern möchte. Denn sehr, sehr vieles ist in seiner Abhängigkeit. Von seiner Leitung, von seiner Führung, von seinen Eindrücken, von seinen Absichten mit uns abhängig. Und darum dieser Wunsch für uns. Gott speist uns, er gibt uns das Notwendige, er schenkt uns. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und in den Psalmen 23 haben wir gelesen, Gott bereitet, oder können wir lesen in diesem Psalm, Gott bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Sieh, dort kannst du gesättigt werden. Aber wenn wir uns an den Tisch nie setzen, oder das Verlangen danach nicht haben, kann Gott uns dadurch nie sättigen. Und darauf kommt es drauf an. Genau auf diesen Punkt. Dass wir uns an diesen gedeckten Tisch setzen. Dass wir zu dem Tisch gehen möchten. Gott bereitet wohl. Aber es kommt in dieser Lage ganz stark auf uns drauf an. Gottes Wort ist im anderen Sinn eine Leuchte für unseren Fuß und auf unserem Weg. Und darum lasst uns Gottes Wort gebrauchen und inbrünstig ihm um Segen, um diesen Hunger bitten, dass er uns diesen Hunger geben möchte, dieses Verlangen, dieses beständige Verlangen, wie auch jemand von euch es erwähnt hat, dieses Dauerhafte, das stärkt uns, kräftigt. Und so wollen wir an dieser Stelle dann auch mit dieser ersten Unterrichtsstunde beenden und wollen dann nochmal gemeinsam zum Gebet aufstehen. Betest du dann, bitte?